Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen Episode. Hallo, Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich freue mich auf eine, ja, wahrscheinlich sehr spannende, ernüchternde, aber am Ende dann doch wieder motivierende Folge.
Ja, also weißt du was, als erstes, bevor wir jetzt irgendwie in unser Thema einsteigen, muss ich noch was sagen. Und zwar, wir haben eine Mail bekommen und moin moin, bei den letzten, du sagst ja immer moin moin, und bei den letzten Folgen habe ich dann immer gesagt, als es um Schlaf, Melatonin ging und um Aufwachen, habe ich gesagt, ja, guten Morgen. Und wir haben eine Zuschrift bekommen eines Hörers, der mich aufgeklärt hat und hat gesagt, moin ist ein Universalwort. Und das sagt man im Norden nicht nur, heißt nicht nur guten Morgen, sondern kann auch guten Tag heißen, kann auch Hallo heißen, wenn man in ein Geschäft kommt. Und vielen Dank an der Stelle das für die Aufklärung. Jetzt wissen wir auch das, wenn wir Moin Moin sagen, dann ist das ein Universalwort.
Ja, wobei, das hätte ich natürlich auch einbringen können. Ne? Ich bin ja derjenige, der hier von der Küste kommt. Ja, bin das Thema natürlich. Lebe ja schon lange jetzt hier im Rheinland. Trotzdem habe ich das Moin Moin immer noch komplett intus, ja. Aber ja, man sagt das morgens, mittags, abends, nachts, wenn du willst, ja. Nicht zu verwechseln mit guten Morgen, richtig.
Ja, sehr gut. Aber dann haben wir das auch hier mal geklärt. Sehr schön. Ja, Jens, bevor wir unser eigenes, eigentliches Thema einsteigen, Gesundheit steht ja bei uns immer oben so drauf. Aber nächste Woche ist Bundestagswahl oder übernächste Woche. Ja, aber Gesundheit findet in den Diskussionen im Moment gar nicht so viel statt, oder?
Ja, es gibt andere Themen, ne, die gerade alles überlagern. Irgendwie müssen sie sich ja um Gesundheit kümmern. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wäre es auch, glaube ich, mal ratsam, sich mal mit dem Gesundheitswesen ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Denn da läuft einiges aus dem Ruder, kann man, glaube ich, so sagen. Insbesondere, wenn man sich Zahlen anschaut, die ja gar nicht so wahnsinnig motivierend sind, ja, in Bezug auf Steigerungsraten, was Inzidenzen und bestimmte Erkrankungsarten. Wir werden da gleich auf eine eingehen und das ist schon, ja, wenn ich jetzt CEO eines Pharmaunternehmens wäre, dann würde ich natürlich dort mir die Hände reiben, ja, weil die Kundschaft wird immer größer und die Umsätze, die man da fahren kann, die werden prognostisch auch immer größer. Also man kann da die Aktienkurse in ungeahnte Höhen treiben und ja, es wird Zeit, Axel, dass wir dem ein bisschen was entgegensetzen.
Auf jeden Fall. Ja, die Hoffnung stirbt natürlich immer zuletzt. Werden mal sehen, wer nach der nächsten Bundestagswahl unser Gesundheitsminister wird. Da gibt es ja an der einen oder anderen Stelle schon auch Spekulationen, dass es hier aus Nordrhein-Westfalen der Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen werden könnte.
Insbesondere, wenn man dann mal drüber nachdenkt, wie wir die Prävention eigentlich hier mal aufstellen müssten, dann braucht es natürlich auch gewisse Vorbilder. Und da hätte ich jetzt ein paar andere im Visier, muss ich ehrlich sagen.
Ja, wen hättest du da?
Na, ich hätte jemanden im Visier, der eigentlich bislang noch gar nicht in der Politik war, der sich auch in Corona-Zeiten durchaus mal an der richtigen Stelle gemeldet hat. Leider ist er ja da immer ein bisschen mundtot gemacht worden, aber er hat zumindest mal den Finger gehoben, hat gesagt, Leute, hier gehen wir vielleicht einen Schritt zu weit und hier ignorieren wir die Wissenschaft und so weiter. Das haben wir ja auch in großen Teilen gemacht. Also hier wurde ja wirklich massivst wissenschaftlich ignoriert. Ja, wir werden da ja auch noch ein bisschen nachliefern. Wir sind ja gerade wieder dabei, uns auch mit dem Thema nochmal zu beschäftigen, insofern, dass wir ein bisschen Aufarbeitung bekommen. Auch statistische Aufarbeitung gibt es auch interessante neue Publikationen, die wir uns gerade anschauen. Und da werden wir in den nächsten Wochen einiges liefern. Dann ist allerdings die Wahl natürlich schon längst gelaufen. Also ganz ehrlich, Axel, ich habe da gar nicht so viel Hoffnung, dass sich an dem Grundsystem was ändert. Ja, weil du müsstest ja prinzipiell eigentlich das Mindset komplett verändern in diesem Milieu, weil du ja ein System aufgebaut hast, was durch Krankheit Geld verdient. Und ich habe es ja im Vorgespräch zu dir auch schon mal gesagt, hier trifft ja im Grunde Marktwirtschaft, ja, Raubtierkapitalismus könnte man auch sagen, auf Planwirtschaft. Ja, also wir haben das Gesundheitswesen planwirtschaftlich irgendwo organisiert, Krankenkassenbeiträge, wir drücken immer ordentlich ab, ne? Jeder hat so seine 13, irgendwas Prozent, die er da jeden Monat abdrückt. Und auf der anderen Seite haben wir dann viele Interessensgruppen, die dann mit ihren Fingern dort reingreifen in diesen Riesentopf und die natürlich immer gefräßiger werden. Ja, und Aktienkurse müssen ja nach oben getrieben werden. Wir haben ja diese gnadenlose Ökonomisierung vor 20 Jahren durch einen gewissen KL eingeleitet, was dann dazu geführt hat, dass eben ja, die Ausgaben immer weiter steigen. Und das wird nicht besser. Ich habe aber auch nicht die Hoffnung, dass das anders wird in der nächsten Legislaturperiode, weil du müsstest eigentlich, ich will das jetzt nicht mit den USA vergleichen, aber ich will auch gar keine Lanze für Herrn Trump brechen, aber ich will noch mal ein Zitat von ihm bringen, wo er gesagt hat, da wurde er gefragt, Gesundheitswesen, und da hat er gesagt, als Unternehmer, das kann ich dann gut nachvollziehen, ja, wenn man selbstständig ist, ich pumpe immer mehr Kohle in dieses System rein und bekomme hinten raus immer mehr Krankheit. Ja, und ich würde mal vermuten, dass der Donald Trump überhaupt keine Ahnung von Gesundheit hat. Aber einfach hier ökonomisch betrachtet, ja, du gibst da immer mehr Geld rein und da kommt immer mehr Krankheit dabei raus. Das kann es ja nicht sein. Und vielleicht aus dem Grund, ne, dass er den Kennedy da jetzt als Gesundheitsminister einsetzt, der ja schon seit 20 Jahren ganz vieles da in dem Bereich kritisiert, von Impfungen über die Prävention, die er auch immer wieder erwähnt, ja, dass unsere Kinder immer übergewichtiger werden, dass wir. Und ich habe es heute im Seminar gesagt, Studie aus China, die zeigt das ziemlich gut. Also in diesen Ländern, wo man noch lange traditionell gelebt hatte, wo jetzt ganz viele Menschen vom Land, von der Landbevölkerung wechseln und wechseln in die großen Städte. Die Städte schwellen immer weiter an. Und da haben sie jetzt eine Untersuchung gemacht, vor einigen Jahren bei 10-, 12-jährigen Kindern, so in dieser Altersklasse. Und dort haben sie die Intimadicke gemessen, also die Muskelschicht der Blutgefäße, und haben das verglichen mit Daten von vor 20, 25 Jahren. Und die haben inzwischen einen doppelt so großen Durchmesser. Das heißt, mit anderen Worten, unterm Strich, die haben mit 12 Jahren schon Arteriosklerose. Und warum haben sie die? Ja, weil sie in der Stadt leben, weil sie Pommes essen, Chips futtern, weil sie viele aus dem Supermarkt, diese ganzen Convenience-Food-Produkte wenig bewegen, alles mit dem Auto, ne? Mit dem Auto zum Kindergarten, mit dem Auto zur Schule und so weiter. Also diese ganzen Annehmlichkeiten, die man auf dem Land, zumindest in China und in Ländern, die so in Transmission sind, da sehen wir noch diesen gewaltigen Unterschied auch zu unserem Thema, was wir heute besprechen. Diabetes Typ 2. Das sieht man in diesen ja gut, China kann man jetzt nicht mehr als Entwicklungsland, aber wenn du die Landbevölkerung vergleichst mit der Stadtbevölkerung, das sind wahnsinnige Unterschiede. Und in diesen Entwicklungsländern sieht man halt diese Unterschiede zwischen Landbevölkerung und Stadtbevölkerung immens. Wenn man wirklich Veränderungen mal beobachten will, auch über die nächsten 2, 3, 5 Jahre, dann sollte man zum Beispiel auf Afrika schauen. Afrika ist so der letzte Kontinent oder der Kontinent, der ja so gerade ökonomisiert wird, ja, wo auch die Städte anwachsen, wo das Gleiche passiert, was in China passiert ist mit den großen Städten. Das sieht man auch in Afrika. Wenn du da in die Erkrankungsraten reinguckst, du siehst überall exponentielle Kurven, die jetzt langsam nach oben gehen, die natürlich längst nicht USA erreicht haben, längst nicht westliche Industrieländer erreicht haben. Aber die Tendenz geht dahin. Ja, diese Zacken, die so langsam Richtung nach oben gehen, die hast du fast überall, ob du dir Diabetes anschaust, ob du Krebs anschaust. Und deswegen, die WHO sagt es ja eigentlich auch richtig, 70% aller westlichen Zivilisationserkrankungen, also die sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen, also die Erkrankungen, die nicht über Infektionen weitergegeben werden, haben einen mindestens 70%, haben einen metabolischen Hintergrund. Und dann sind wir ja eigentlich voll im Thema.
So, und jetzt genau, jetzt muss ich dich nämlich gerade mal an der Stelle ein bisschen bremsen, weil du hast ganz, ganz viele Sachen jetzt schon gesagt, die wir ein bisschen auseinanderpflücken wollen heute und auseinanderpflücken müssen. Und du hast unser Thema schon angesprochen, Diabetes Typ 2. Wir können das ruhig hier erwähnen. Wir haben eine ganz, ganz tolle Mail von der Andrea bekommen. Und die hat uns berichtet, dass sie seit einigen Jahren jetzt ihren Lebensstil komplett umgedreht hat. Sie hat sich viel Wissen selber angeeignet durch Podcasts, durch Fachbücher und hat uns den Vorschlag gemacht, mal eine Sendung zu oder eine Episode zu Diabetes Typ 2 zu machen. Und dem wollen wir natürlich gerne nachkommen, weil genau die Themen, die du gerade besprochen hast, Jens, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, genau diese Themen, die der Jens gerade angesprochen hat, die kann man da ganz, ganz, ganz gut auch rausarbeiten. Du hast die Pharmaindustrie erwähnt, du hast die Politik erwähnt, du hast die Marktwirtschaft erwähnt und all diese Themen, an denen können wir uns heute ein bisschen entlanghangeln. Ich hatte es gesagt, die müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Und das kann man halt an Diabetes Typ 2 ganz, ganz, ganz gut sehen. Auch was du angesprochen hast, gerade die Kinder, die Erkrankungen im Alter von 11 bis 17 Jahren. Früher hat man Altersdiabetes gesagt oder Alterszucker. Und heute Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren haben mit die höchsten Steigerungsraten an Diabetes Typ 2. Und wie uns die Andrea berichtet, man kann halt ganz, 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 ganz viel selber an seinem eigenen Lebensstil tun, um das einmal zu verhindern. Und auf der anderen Seite ist Typ 2 Diabetes auch vollständig remissionsfähig. Aber da kommen wir heute noch drauf. Und ich hatte gesagt, ein bisschen auseinandernehmen, Jens. Jetzt bist du wieder dran. Und zwar erste Frage, lass uns das mal kurz ein bisschen auseinandernehmen. Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes. Mal kurz einfach nur die Unterschiede. Was ist das eine, was ist das andere? Damit wir damit mal so einen Einstieg haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, also Typ 1 und Typ 2 kann man relativ einfach und simpel auseinanderhalten. Typ 1 ist ein Diabetes, der relativ zügig auftritt, der häufig im Jugendalter auftritt, der auch schon sehr früh im Leben auftreten kann, wo wir von einer Autoimmunerkrankung sprechen. Also hier kommt es vermutlich, das ist nicht 100% wissenschaftlich belegt, aber es kommt zu einer Autoimmunreaktion gegen die insulinproduzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, in der Pankreas. Und warum die jetzt angegriffen werden, ja, also warum, und das ist, naja, es ist eigentlich schizophren, warum sollte das Immunsystem jetzt Zellen angreifen, die dafür verantwortlich sind, ein Hormon zu bauen? Und das ist das einzige Hormon, was wir im Körper haben, was in der Lage ist, den Blutzuckerspiegel zu senken. Das heißt, es ist ein absolutes Vitalhormon, was nicht ersetzbar ist durch gar nichts. Bis 1924, ja, ist jeder Diabetiker verstorben. Erst da hat man begonnen zu experimentieren, da hat man dann Schweineinsulin extrahiert und hat das dann gespritzt und geguckt, was passiert. Und dann hat man gemerkt, okay, man kann hier die Überlebenszeit verlängern. Und dann ist die Entwicklung natürlich immer weitergegangen und heute haben wir den Fall, dass eben Typ 1 Diabetiker oder Typ 2 Diabetiker spielt am Ende des Tages keine Rolle, weil am Ende des Tages steht immer die totale Erschöpfung der insulinproduzierenden Zellen. Entweder Typ 1 durch einen Autoimmunprozess ausgelöst, also sehr zügig, sehr schnell, binnen Monaten. Und beim Typ 2 ist das eben ein sehr, sehr schleichender Prozess, der kann über, ne, 25, 30 Jahre ablaufen. Den erkennt man, wenn man die richtige Diagnostik macht, erkennt man den auch schon relativ früh, dass sich der Stoffwechsel in Richtung einer prädiabetischen Stoffwechsellage entwickelt, wo irgendwann mal am Ende des Tages diese Bauchspeicheldrüsenzellen, diese Beta-Zellen mehr und mehr in die Erschöpfung kommen. Und wenn die in die Erschöpfung gehen, dann produzieren die halt nicht sofort weniger, sondern ganz schleichend immer ein bisschen weniger Insulin. Und das merkt man dann insofern, als dass dann der nüchterne Blutzuckerspiegel steigt, ja, weil das Insulin ist ja dafür verantwortlich, den Blutzuckerspiegel zu senken. Und das klappt dann irgendwann nicht mehr. Das heißt, tendenziell im Mittel betrachtet geht dann der nüchterne Blutzuckerspiegel entsprechend hoch. So wird das dann ja auch diagnostiziert mit einem oralen Glukosetoleranztest. Aber der kommt eigentlich häufig viel zu spät, weil man die Vorboten dieses Typ-2-Diabetes eigentlich viele, viele Jahre vorher schon erkennen kann. Und an der Stelle, wir waren ja vorhin bei der Wahl, an der Stelle muss man sagen, da könnte man als allererstes mal massiv ansetzen, weil, Axel, es ist ja nicht nur der Typ-2-Diabetes, sondern es ist ja auch die ganzen Folgeerkrankungen, die da dran hängen. Da kommen wir ja gleich auch noch dazu. Also um deine Frage zu beantworten, Insulin wird ausgeschüttet, um am Insulinrezeptor anzudocken, weil nur mit dem Andocken von Insulin an einen Rezeptor können bestimmte Zellen eben diese Energie aufnehmen. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel die Muskelzelle. Na, wenn du also deinen Marathon läufst, oder deinen Halbmarathon oder deine ständigen Trainingseinheiten in deinen Laufschuhen absolvierst, morgens in, ich weiß nicht, zu Zeiten, wo ich noch im Bett liege, da brauchst du dann kein Insulin, weil das wäre dann auch mit dem Leben ja nicht vereinbar. Man geht wandern oder man ist viel unterwegs, früher auf der Jagd sozusagen unterwegs, dann wären ja alle Diabetiker geworden, wenn man für die Einschleusung von Energie in den Muskel bei Kontraktion, also während Belastung und Bewegung, wenn man dann Insulin bräuchte. Vielleicht auch eine wichtige Message an unsere Hörer, die da vielleicht in diesem prädiabetischen Stoffwechselmilieu sich bewegen. Bewegung. Be Bewegung, Belastung, jede Muskelaktivität, jede Muskelkontraktion spart letztendlich Insulin, weil der Muskel eben die Fähigkeit hat, Insulin unabhängig Energie aufzunehmen, aber nur unter Belastung. Ja, wenn wir auf dem Sofa sitzen, wenn wir im Auto sitzen, wenn wir uns nicht bewegen, passiert genau das Gegenteil, weil dann zieht eben auch über Insulin der Muskel entsprechend Energie. Ja, das ist so der grundsätzliche Unterschied. Ja, also wie gesagt, Typ 1 Autoimmun, Typ 2 ein sehr, sehr schleichender Prozess. Und das muss man vielleicht hier auch so klipp und klar sagen. Wir wissen ja bei vielen beispielsweise Krebserkrankungen nicht genau, was das auslöst. Ja, das können auch multifaktoriell sein. Aber bei Typ-2-Diabetes, da wissen wir das 100%. Ja, welcher toxische Lebensstilmix dafür verantwortlich ist. Und deswegen können wir ja nicht nur den Typ 2 vermeiden, sondern wir könnten auch alle Folgeerkrankungen, alle Folgekosten damit vermeiden, als Gesellschaft, wenn wir das wollten.
Ja, und darauf kommen wir jetzt. Du hast es ja eben schon angesprochen. Ich streue einfach nur mal ein paar Zahlen ein. Es gibt einen sogenannten IDF-Atlas. Der letzte ist 2021 veröffentlicht worden. Das ist die International Diabetes Federation. Die veröffentlicht immer so einen Atlas mit allen Zahlen, Daten und Fakten zu Diabetes und neuesten Forschungsergebnissen. Und nur als Ergänzung oder jetzt mal als Zahl, 537 Millionen Menschen haben weltweit Diabetes. Stand 2021. Und die Prognosen und Hochrechnungen, die sehen wirklich nicht gut aus, genau was du sagst, Jens. Im Jahr 2030 sind es 643 Millionen Menschen weltweit und im Jahr 2045 783 Millionen. Und das sind jeweils immer Steigerungsraten von 20 oder sogar noch mehr Prozent. Und das Schlimme dabei, das ist, was du gerade sagtest, gerade bei Typ-2-Diabetes, ist es ganz schleichend. Und wir kommen gleich noch auf einen Begriff, den du auch genannt hast, eine sogenannte Prädiabetes. Und da kommen wir gleich aber drauf. Was ich noch sagen wollte, was du nämlich gerade angesprochen hast, dieser schleichende Prozess, der macht es halt so schlimm. Und diese 537 Millionen sind diagnostizierte Diabetesfälle in der Welt. Und es gibt laut Statistik ungefähr 20%, die nicht diagnostiziert sind. Also das ist ja auch ein wahnsinnig großer Prozentsatz, wenn man sich das mal vorstellt und das dann auf unsere Bevölkerung münzt und dann, was du gerade ansprachst, die ganzen Folgeerkrankungen, die da dran hängen.
Schätzungsweise 250 Millionen mal so über den Daumen gepeilt, die nicht diagnostiziert sind. Also die noch dazu kämen. Ja, wir gehen also ganz steil Richtung einer Milliarde.
Das ist unglaublich. Und jetzt kommen wir direkt mal zum Prädiabetes. Das ist nämlich genau also der Begriff oder das Stadium von Diabetes Typ 2. Also man hat noch kein Diabetes Typ 2, aber man hat schon ein Vorstadium. Und das ist das, was man halt nicht so merkt. Also in der täglichen Bewegung, im täglichen Ablauf, merkt man das gar nicht. Da sind die Blutzuckerwerte zwar erhöht, aber so richtig Diabetes hat man da noch nicht. Und von daher ist das so, dass es einfach schwer bei den Menschen ankommt halt, ne? Und auch nicht wahrgenommen wird.
Ja, Diabetes hat man dann, oder man, na, das ist die Frage, wann man dann die Diagnose erstellt, aber man hat dann einen Diabetes, wenn im Grunde die Insulinproduktion immer mehr in den Keller geht. Vorher, also wenn sie in den Keller geht, wir müssen ja immer bedenken, ne, der Mensch lebt, sagen wir mal, 80 Jahre im Schnitt, aber im Grunde haben wir eine Lebenserwartung, die man theoretisch bis 120 hochfahren kann. Ja, ich habe gerade noch so ein Instagram-Video über so eine 103-jährige Frau gesehen, die also dreimal die Woche noch ins Fitnessstudio fährt und mit dem Auto, ja, die also noch alles selbstständig macht. Und also das ist durchaus möglich. Ja, 100 kann man bei einem guten Lebensspiel, glaube ich, relativ gut erreichen, wenn man das möchte. Hat ein bisschen genetisch natürlich auch einen gewissen Einfluss, aber sagen, gehen wir mal von 100 aus, ja. Das bedeutet ja, dass 100 Jahre lang diese Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren soll. Was ist, wenn wir jetzt im sechsten Lebensjahrzehnt sind und dann geht so langsam die Insulinproduktion zur Neige? Das impliziert natürlich, dass man vorher, in den 50 Jahren vorher, die Insulinproduktion übermäßig stimuliert hat. So, dann sind wir natürlich bei Themen, die eben Insulin kosten. Das ist dann in erster Linie mal die Ernährung. Das ist die Häufigkeit der Nahrungsaufnahme. Das ist die Energiemenge, die wir aufnehmen. Das ist die Energiemenge, die wir aufnehmen, die über Insulin verstoffwechselt wird. Wozu die ganzen Fettsäuren und Fette eben nicht gehören, weil die nicht über Insulin verstoffwechselt werden. Und aber dazu gehört eben die Kohlenhydrate und dazu gehören auch anabole Eiweiße, die über Insulin verstoffwechselt werden. Und darüber müssen wir dann natürlich nachdenken. Also wie häufig haben wir Insulin produzieren lassen durch unsere Bauchspeicheldrüse? Und das läuft ja unter dem Radar viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte. Ne? Wenn wir so 5, 10, 15% mehr Insulinproduktion haben, dann ist das im Grunde vergleichbar wie so ein Burnout. Ja? Burnout, da geht es auch um Hormone, da geht es um andere Hormone, nämlich um Cortisol. Und wenn du jetzt jeden Tag, ich sag mal, 10, 15% mehr Cortisol produzierst, dann sagt die Nebenniere irgendwann, okay, tschüss, ich muss mich mal erholen. Ja, und dann kommen die Leute in so eine Kurve, in so eine Situation rein, wo sie morgens nicht mehr so richtig aus dem Bett kommen, und wo sie nachmittags dann ihre Tiefs haben und dann schon auf dem Sofa liegen, weil einfach nichts mehr geht. Ja? Und so ist es eben in der Bauchspeicheldrüse auch. Immer mehr Zellen erschöpfen sich. Aber was wir wissen, und das ist die gute Message, wir wissen ja spätestens seit dieser berühmten Direktstudie, die damals in der Diabetologie ziemlich eingeschlagen hat, weil sie nämlich erstmals belegen konnte, dass wer Diabetes hat, wer Diabetiker ist, wer diagnostiziert wurde, der hat jetzt nicht unbedingt einen progredienten Verlauf. Ja, das Ganze kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer noch in die vollständige Remission gebracht werden, wenn man frühzeitig dann seinen Lebensstil adaptiert, wenn man den verändert, wenn man dafür sorgt, dass wir weniger Insulin ausschütten, viel weniger Insulin ausschütten. Dann können sich auch, und das ist das Spannende, dann können sich auch diese Zellen, die in dem Stadium sind, wo wir gedacht haben, die wären apoptotisch, also die wären abgestorben, die produzieren nie wieder Insulin, dass das falsch ist. Ja, dieses Postulat ist falsch. Es sind offensichtlich viele, viele Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die einfach sich mehr oder weniger abgemeldet haben. die man im Prinzip wieder anmelden kann. Ja, wenn man den ganzen Stoffwechsel mal auf links dreht und das wieder macht, was eigentlich die Natur auch vorgesehen hat. Und ich gebe mal nur einen Hinweis, sage ich meinen Seminarteilnehmern noch immer ganz gerne. Überleg doch mal, wir haben zum Beispiel heute über den Darm gesprochen und dann ging es auch um das Thema, wann hat sich denn die Ernährung in unserer Gesellschaft dramatisch verändert? Wann war das denn? Das war natürlich die industrielle Revolution vor etwa 200 Jahren, als wir angefangen haben, zum Beispiel Raffinationsprozesse zu entwickeln. Ne, als wir aus Zuckerrohr und Zuckerrüben machen wir heute noch, dann Haushaltszucker entwickelt haben und so weiter. Also diese ganzen Erfindungen, die da gemacht wurden. Aber wann hat sich denn das, was wir heute kennen, nochmal dramatisch verändert? Das hat sich ja erst in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre verändert. Weil da kamen die Kühlschränke. Anfang der 60er Jahre kamen die Kühlschränke in die Haushalte. Sag mal, das hat dann so ein paar Jahre gedauert, bis dann jeder einen Kühlschrank hatte. Ja, so sagen wir mal, so Ende der 60er hatten wir Kühlschränke. Und da haben wir eigentlich erst angefangen, auch die Lebensmittel an den Kühlschrank anzupassen. Ja, indem wir so langsam angefangen haben, konservierte Nahrung, die man dann kühl lagern kann. Denk mal an den Tetrapack, an die Tetrapack-Milch. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin als kleiner Junge dann immer zum Bauern gefahren und habe die Rohmilch gekauft. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir die Rohmilch getrunken hätten, sondern wir haben die immer für unseren Ostfriesentee benutzt. Ja, den Rahm haben wir immer für den Ostfriesentee benutzt. Ich sehe das immer noch bei meiner Oma da im Kühlschrank. Da stand immer so eine große Kumme und so eine Kumme mit Rohmilch. Und dann setzte sich ja immer die Molke ab und dann hattest du oben diesen fettigen Rahm. Den Rahm haben wir dann immer für den Tee genutzt. Und bei uns gab es ja dann dreimal am Tag gab es 3 Tassen Tee, wie das in Ostfriesland so ist. Abends sind wir dann immer zusammengekommen, deswegen habe ich das immer noch so im Kopf. Da haben wir dann immer so in zwei Haushalten da gesessen, haben Tee getrunken. Und dann kamen plötzlich die Supermärkte. Da kam so der erste Supermarkt bei uns ins Dorf. Und da gab es dann plötzlich die ultra hoch erhitzte Tetrapack-Milch. Und dann hat auch meine Großmutter angefangen, Tetrapack-Milch, weil es war ja so bequem, weißt du, die konnte da ja tagelang, wochenlang teilweise im Kühlschrank stehen und so. Und da haben wir dann angefangen, so in diese Convenience-Ebene zu kommen, ja, so dass man eben nicht mit der Kanne noch zum Bauern fahren musste, sondern man hat sich das einfach, ne, im Auto, dann hatten so die ersten Leute hatten ihre Autos, dann hat man sich so diese 12 Tetra-Packs da besorgt und hat dann halt wochenlang Milch im Haus gehabt, ja. So, nur als Beispiel, wie sich das dann nach und nach dann prinzipiell verändert hat, wie wir die Ernährung verändert haben. Und ja, dann später kamen natürlich viele technische Entwicklungen, die uns dann auch die ganze Bewegung vom Hals geschafft haben. Ja, heute vielleicht mit der Entwicklung vom E-Bike oder von E-Scootern, also von diesen Dingern, die da ständig durch Köln, Düsseldorf, Hamburg, München rauschen. Ja, Rolltreppen, das ganze Programm, ne, hat uns unfassbar viel Bewegung vom Hals geschafft und damit das ganze metabolische Problem natürlich verschärft. Heute haben wir überall in den Großstädten diese ganzen To-Go-Läden, das heißt, man geht morgens aus der Tür, erstmal irgendwo ein Weißmehlbrötchen, ja, mit irgendeiner Auflage, einen Kaffee dazu, ein bisschen Schippe Zucker da rein und dann so gehen wir heute in die Straßenbahn, dann gehen wir ins Büro, mittags gehen wir wieder runter zu To-Go, Rewe To-Go oder sowas, ja, da wird dann wieder ein Weißmehlbrötchen oder was auch immer man sich da auf die Hand gibt. Und so ernährt man sich die ganze Zeit praktisch von Junkfood. Ja, das muss man wirklich sagen, von hochglykämischer Nahrung, die ja über unsere Muskulatur gar nicht mehr entsorgt wird, sondern die letztendlich, und was soll der Körper machen, wenn er im Büro sitzt und muss irgendwelche Programme hier bedienen, dann sagt die Muskulatur, okay, ich habe gar keinen Bedarf, also schick doch bitte diese hochglykämische Zuckermenge, schick die bitte an die Leber. Und Leber macht da irgendwas draus. Ja, und dann sagt die Leber, naja, was soll ich da mit dem Zeug? Ja, dann muss ich halt ein bisschen Fett machen. Und dann baut die Leber ein bisschen Fett und dann haben wir irgendwann mal eine nicht alkoholische Fettleber. Die baut sich dann auch so langsam, aber sicher auf. Das heißt, alles wird so schön verfettet und der Körper wird schön resistent gegen Insulin. Das heißt, wenn dann Körperzellen, vor allen Dingen die Muskulatur, und wir sind ja, Menschen sind ja Läufer. Gerade Männer sind Läufer. Ja, in der Natur laufen Männer zwischen 9 bis 15 Kilometer jeden Tag. Nicht unbedingt jeden Tag, aber 4, 5 Mal in der Woche. Das heißt, Bewegung ist unser Urprogramm. Und ich wollte ja eigentlich auf ein Thema hinaus, nämlich, dass wenn wir keinen Kühlschrank haben, wenn wir keine Konservierung haben, dass wir vor 300, 400, 500 Jahren morgens aus der Tür gegangen sind oder aus der Höhle oder wo auch immer wir gelebt haben. Und dann mussten wir uns für Nahrung erstmal bewegen. Das heißt, wir haben erst Energie verbraucht, bevor wir Nahrung aufgenommen haben. Und heute läuft im Smart Home die Kaffeemaschine und heute greifen wir irgendwie völlig phlegmatisch zu unserer Müsli-Schale. Da kommt dann irgendwie das hochglykämische Hafer rein, dann packen wir noch ein bisschen Honig drauf, noch ein paar Beerenfrüchte und so weiter. Dann haben wir diese schöne hochglykämische, toxische Mahlzeit gleich morgens, ohne dass wir uns einen einzigen Zentimeter bewegt haben. Und wie sagte der Forscher, der diese Direktstudie damals gemacht hat, der bewiesen hat, dass man diese Beta-Zellen auch wieder zum Leben erwecken kann, ja, dass wir also vollständig in die Remission gehen können. Der hat damals gesagt, wir müssen das toxische Nährstoffmilieu verändern. Sonst kann es nicht funktionieren.
Ja, und da sprichst du gerade was an. Du hast schon ja gesagt, ne? Wenn die Leute dauernd immer nur den Kaffee und das Weißmehlbrötchen, dann entsteht halt irgendwann mal Diabetes halt schleichend, langsam. Es ist ja nicht, wir sagen ja auch immer hier, die Dosis macht das Gift. Also von einem Weißmehlbrötchen kriegt man keine Diabetes, aber der schleichende Prozess. Und du hast eben von den Folgeerkrankungen gesprochen. Eine Sache hast du schon angemerkt, die Verfettung der Leber. Aber es gibt ja noch andere Symptome und auch andere Krankheiten, die dadurch entstehen. Folgeerkrankungen. Und wenn wir darauf jetzt mal kurz eingehen, Jens, und dann lass uns mal drauf gucken, wie das dann wieder mit den Medikamenten, mit der Pharmaindustrie und mit den ganzen Folgekosten zusammenhängt. Das ist nämlich auch eine ganz spannende Sache. Also die Leber haben wir schon, aber das Herz wird ja auch ganz schön beansprucht.
Ja, das ist im Prinzip ein systemisches Problem, was sich da aufbaut, weil du musst ja bedenken, dass es ist ja nicht nur ein Organ, was verfettet. Der ganze Körper verfettet. Guck dir Stalltierfleisch an. Ja, also geh mal zum Metzger und kauf dir ein Kotelett. Ja, das sind Tiere, die sich nicht bewegt haben. Aber was sehen wir dann in dem Fleisch? Da sehen wir diese ganzen durchfurchten, mit weißem Fett durchfurchten Fleischlappen, ja, die wir dann im Sommer auf den Grill legen, ja, so Bauchspeck und so ein Zeug, ja. Dass wir dann auch noch angrillen und dadurch auch noch Acrylamid und andere Substanzen dabei entwickelt werden, aber davon mal abgesehen. Aber daran kann man so schön erkennen, wie der Körper immer mehr verfettet. Das heißt, wir kriegen eben nicht nur in einem Organ Verfettung, ne, die Fettleber, die jetzt vielleicht auch jeder schon mal gehört hat, aber wir kriegen eine Herzverfettung, wir kriegen eine Muskelverfettung, wir kriegen überall Verfettungen, die plötzlich irgendwelche Gesundheitsstörungen machen. Ich will noch mal ein Beispiel nennen, worauf vielleicht erstmal niemand kommt. Wie viele Leute rennen ins Schlaflabor, ja, weil sie so viel schnarchen und so weiter, ja, weil sie die Luftröhre nicht mehr richtig geöffnet kriegen, wenn sie sich nachts hinlegen, ja, und die Uvula sozusagen die Luftzufuhr abpresst, ja, weil die Uvula kann auch Fett aufnehmen. Und wenn die Uvula schön dick und prall gefüllt ist, ja, dann legt die sich eben sehr schön auch auf die Luftröhre. Das heißt, wir röcheln die ganze Nacht da rum. Dann geht man zum Schlafmediziner, der schickt einen zum Schlaflabor und dann doktort man da irgendwie rum. Das sind alles metabolische Themen. Alles metabolische Themen. Alles hängt an dieser prädiabetischen Stoffwechsellage von Glaukom, Augenheilkundung bis Hörverlust. All diese ganzen Themen haben damit letztendlich zu tun. Du hast gesagt, Blutzuckerspiegel. Wenn die Blutzuckerspiegel ständig zu hoch sind, dann entstehen in den Blutgefäßen Entzündungen. Und wir haben 50 Jahre lang die armen Cholesterine, die da einfach nur sehr neutral durch die Blutgefäße schwimmen, die haben wir dann dafür verantwortlich gemacht und haben den Leuten gesagt, esst weniger Fett, da gibt es auch weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann haben die Leute weniger Fett gegessen. Ja, und was ist passiert? Ja, das ist explodiert, das Thema. Ja, immer mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, immer mehr Diabetiker und so weiter. Das heißt, dieser Ernährungswahnsinn, den man da 50 Jahre lang betrieben hat, man musste ja irgendeinen Schuldigen finden. Und hatte leider den falschen erwischt. Ja. Wir haben ja nur drei Makronährstoffe, nämlich Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und einen davon musste man jetzt verantwortlich machen. Also hat man die Fette genommen, ja, Low-Fat-Kampagnen und das, was da alles abgelaufen. Obwohl der damals, der Angel Keys, der Mann, der diese berühmte Sieben-Länder-Studie gemacht hat, in den 50er Jahren, worauf sich dann diese ganze Statinindustrie, also Cholesterinsenker und so weiter, alles aufgebaut hat, der hat ja schon gewusst, dass die Ernährung überhaupt gar keinen Einfluss hat auf die Cholesterinsynthese. Das haben wir ja auch schon mal thematisiert in unseren beiden Cholesterinfolgen. Kann ich nur jedem empfehlen, da nochmal zurückzugehen. Ja, es sind zwei unserer erfolgreichsten Episoden hier in unserem Podcast. Ja, die beiden Cholesterinfolgen. Da werden wir vielleicht auch nochmal eine dritte machen, um dann nochmal ein bisschen neues Futter auch reinzubringen. Aber Cholesterin ist erstmal relativ neutral. Ja, und das verändert sich natürlich dadurch, dass wir ja den falschen Lebensstil wählen. Und das habe ich damals in meinen Studien ja auch schön zeigen können, dass wir dafür eben nicht 5 Jahre brauchen, bis wir das verändern, sondern wir brauchen letztendlich nur 4 Tage. 4 ganze Tage und du kannst deinen Stoffwechsel von links auf rechts drehen.
Ja, du sagst es. Ich wollte noch mal ganz kurz zwei Sachen einstreuen. Einmal, was du sagtest, Ovular, wenn das viele nicht kennen, das ist das Zäpfchen hier hinten im Rachen, wenn ihr mal in den Spiegel guckt. Und wie der Jens gerade sagte, das kann natürlich auch dementsprechend verfetten. Und das kann unter anderem auch der Grund dafür sein, dass man halt nachts schlarcht, schlecht schläft, unruhig schläft. Und dann noch als Ergänzung, du sagtest halt ganz, ganz viele Sachen, Verfettung und sowas. Und es geht halt bei der Diabetes halt bis dahin. Also man hat ja schon mal davon gehört, der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, diesen diabetischen Fuß. Es geht sogar diese Kapillare, die ganz weit unten in den Fuß, in dem Fuß, in den Füßen, auch in den Händen, die dort verstopfen nachher, warum auch immer, die können dazu führen, dass sogar der Fuß amputiert werden muss. Und das ist nicht selten bei Diabetikern der Fall.
Ja, wie gesagt, unser Sportmediziner damals, der uns die diabetischen Füße gezeigt hat, per Dia war das damals noch, der sagte, naja, ist ja nicht so schlimm, wir haben ja zwei Füße. Und dann ging er raus vor die Tür nach der Vorlesung und hat erstmal 5 bis 7 Fluppen gezogen.
So war es halt. Ja, aber du sagst gerade, wir wären ja gerade bei den Folgeerkrankungen und wir haben ja gesagt, dass wir auch ein paar Statistiken einstreuen. Und ich habe jetzt hier nochmal eine vor mir liegen. Die Länder mit den meisten Todesfällen aufgrund von Diabetes im Jahr 2021. Also, die ist hier nach Ländern aufgebaut und in China sind die Todesfälle bei 1,4 Millionen Menschen. Also, das muss man sich mal vorstellen. In den USA 670.000, Indien 650.000. Also, das sind schon Zahlen, wo man sieht, natürlich sind die Bevölkerungen auch größer als in Deutschland. Aber für Deutschland habe ich die Zahlen auch. 2021 die meisten Todesfälle, hier in Deutschland 151.000. Also, das darf man jetzt auch nicht vernachlässigen, denn das ist ein ganz, ganz großer Prozentzahl, die dann halt auch an den Folgeerkrankungen von Diabetes halt auch sterben.
Ja, wir haben hier in den USA und in Europa haben wir ja nicht mehr diese Riesensteigerungsraten, weil wir schon eine gewisse, na, eine Sättigung würde ich nicht sagen, aber wir haben eben die Steigerung schon hinter uns, die massiven Steigerungen, exponentielle. Wenn man aber in andere Kontinente schaut und hier nochmal Richtung Afrika, in Afrika wird 2045 wird ein Wachstum bei Typ-2-Diabetes von 134% prognostiziert. Also da sehen wir, da ist noch richtig Potenzial. Na, wenn die Afrikaner auch noch mehr ökonomische Grundlagen haben, dann ist das natürlich ein Riesenmarkt, der sich da auftut. Ja. Gerade eine sehr junge Bevölkerung in Afrika, da kann man noch viel, viel rausholen. Ja.
Und das ist ein gutes Stichwort. Da kann man viel rausholen. Und zwar die Pharmaindustrie kann da viel rausholen. Und wenn man sich mal anschaut, ein paar Zahlen anschaut, wie viel Milliarden ausgegeben wird, um für Medikamente, um Diabetes einzudämmen, um Diabetes mit mit Medikamenten dagegen, in Anführungszeichen dagegen zu arbeiten. Hier in Deutschland im Jahr 2021 wurden 41 Milliarden Euro aufgewendet, Jens. 41 Milliarden, um Medikamente zu finanzieren, die Krankenkassen, um Therapien zu finanzieren. Ich finde, das ist eine ungeheuerliche Zahl. Und wenn man dann, ich habe es rausgesucht, das muss ich vorlesen, das Bundesgesundheitsministerium stellt seit 2016 Haushaltsmittel von jährlich bis zu 3 Millionen Euro für Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Diabetes und anderen nicht übertragbaren Krankheiten außer Krebs zur Verfügung. Also wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wir investieren 41 Milliarden Euro, die Krankenkassen, das Gesundheitssystem wird mit 41 Milliarden belastet, aber wir investieren nur 3 Millionen, um präventive Maßnahmen bei den Menschen auf den Weg zu bringen. Also da kann man echt nur mit dem Kopf schütteln.
Das ist ja nur ein Teil der Ausgaben, die wir letztendlich tätigen. Also Gesundheitskosten, die durch Komplikationen auf der Basis von Prädiabetes oder Diabetes Typ 2 stattfinden. Retinopathie, das ist pro Patient sind das nochmal 700 Euro im Jahr. Erblindung 3000 Euro, Nierenversagen 23.000 Euro, diabetischer Fuß, wie von dir erwähnt, 1.300 Euro, Amputation 14.000 Euro. Ja, das sind ja alles diese ganzen Folgen dieser diabetischen Stoffwechsellage. Jeder vierte Klinikpatient hat Diabetes.
Ja, und jetzt sprechen wir hier heute nur über Diabetes Typ 2 und die entsprechenden Folgeerkrankungen, ne? Und du sagtest eher, du hast nicht die Hoffnung, dass bei der nächsten Bundestagswahl der neue Gesundheitsminister, dass wir da einen Wechsel im System bekommen, ein anderes Mindset bekommen. Und wenn man dann überlegt, wie viel die Pharmaindustrie an solchen Medikamenten verdient, also das ist schon unglaublich.
Ja, und das hat ja unheimlich viele Links zu anderen Erkrankungsarten. Also Diabetiker haben 4 bis 6 Mal häufiger einen Herzinfarkt. Ja, und das könnte man jetzt weiter treiben, diese ganze Statistik. Also letztendlich ist das ein Milieu. Deswegen heißt ja unser Podcast auch so, ne? Milieu oder Mikrobe. Ja, an das Milieu kann man verändern. Also nicht immer die Mikrobe ist schuld. Ja, die muss man auch nicht immer bekämpfen. Ja, manchmal schon, aber oft nicht. Denn so eine Mikrobe wächst eben nur dann, wenn das Milieu eben zum Beispiel schlecht ist. Denken wir zum Beispiel an Candida-Pilz im Darm. Ja, der wächst wunderbar, wenn man sich den ganzen Tag von Zucker ernährt. Ja, wenn man also sehr viel hohe Kohlenhydratlast hat und so weiter. Und diese Pathogenen können dort überall sich aufbauen, wo einfach die Stoffwechsellage so ist, dass sie dort wunderbar gedeihen können. Und das kommt ja alles noch dazu. Ja, denn du hast ja gerade gesagt, richtigerweise, ne, die Mikrozirkulation wird immer schlechter. Das hängt damit zusammen, wenn hohe Blutzuckerspiegel da sind, dann haben wir mehr Verzuckerung in den Blutgefäßen. Das heißt, mehr Proteine, die verzuckert werden. Bedeutet eben auch, dass weniger rote Blutkörperchen, die nennen wir ja in der Fachsprache Erythrozyten, dass die Erythrozyten, die ja Sauerstoff transportieren, und diesen Sauerstoff, der soll ja überall hinkommen, der soll ja bis in den letzten Kapillarast der Peripherie und sorgt ja letztendlich dafür, dass die Zellen, die sich dort in den letzten Winkeln befinden, dass die eben diesen Sauerstoff dann auch nutzen können, damit sie über die entsprechenden Mitochondrien in den Zellen dann Energie produzieren. Und das klappt dann eben nicht mehr, wenn Sauerstoff dort nicht mehr ankommt. Das heißt, diese Zellen werden alle anaerob. Und früher hat man gesagt, im Mittelalter, die schwarze Galle. Also da sah dein Blut aus wie nicht mehr rot, sondern schwarz. Und das ist dann abgestorbenes Gewebe, Laktatproduktion durch diese anaeroben Stoffwechselprozesse, die sich da auftun, ja, und das wissen wir auch zum Beispiel von Krebserkrankungen, dass viele Zellen dann plötzlich ihren Stoffwechsel verändern von aerob auf anaerob. Und dann verändert sich auch das Blut und die Farbe des Blutes, weil da einfach Säuren entstehen. Milchsäure entsteht, Laktat entsteht und so weiter. Und das ist dann praktisch ein Notprogramm der dieser Gewebe, die einfach nicht mehr richtig durchblutet werden, die in so eine Hypoxie kommen, also in so einen Sauerstoffmangel kommen und dann, ja, dann im Prinzip SOS funken. Und das läuft dann die ganze Zeit ab, ne? Die funken dann ständig SOS, aber wenn dann mal die Gefäße zu sind, dann ist Holland in Not, ja? Dann haben wir da ein großes Problem an der Stelle. Und deshalb, dafür plädieren wir auch immer in unserem Podcast, ja. Also ist gar nicht so weit kommen zu lassen. Wir haben dafür schöne Biomarker. Das heißt, jeder kann frühzeitig erkennen, ob er in dieser Situation sich befindet. Ich will mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel den sogenannten HbA1c-Wert. Das ist der sogenannte Langzeitzuckerwert. Und der zeigt uns ja an, wie viele dieser roten Blutzellen sind letztendlich verzuckert. Und Axel, wir beide sind ja Sportler, ja? Wir treiben zumindest relativ viel Sport. Und wir haben natürlich auch eine gewisse Prozentzahl von, sagen wir mal, irgendwas zwischen 4 bis 5%. Ich habe es lange nicht mehr gemessen, aber irgendwo da liegt jeder. Aber das Problem ist, wenn diese Zahl von 5% verzuckerten Erythrozyten, wenn die um 0,5% ansteigt, auf 5,5, auf 6, auf 6,5. Das hört sich jetzt im ersten Moment nicht so dramatisch an, aber mit jeder 0,5% Steigerung steigt auch das Mortalitätsrisiko dramatisch an. Auch das ist in Studien sehr schön gezeigt worden. Von daher, da kann man auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Prävention betreiben. Wird man das jetzt auch volkswirtschaftlich durchdenken, dann könnten wir auch mal überlegen, ob man nicht ein Gesundheitswesen aufbaut, was bestimmte, ja, wie soll ich sagen, bestimmte Rahmenbedingungen festlegt, wo man dann vielleicht auch das Belohnungssystem entsprechend verändert. Ja? Dass die Leute, die was tun, die was für sich tun, die eben einen anderen Lebensstil wählen, die laufen gehen und dafür braucht man nicht viel Geld in die Hand nehmen. Ne? Da braucht man vielleicht 2 Laufschuhe für und dann war es das. Dass man da andere Risikoeinstufungen macht, wie man das ja teilweise auch bei privaten Krankenkassen gemacht hat oder versucht hat zumindest. Und in anderen Ländern gibt es solche Modelle ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir nochmal auf ein Modell kommen, nur mal ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, ja, der HbA1c-Wert, wenn der so bei 5% ist und wenn er dann auf 6% steigt, das hört sich nicht viel an. Aber jeder, der einfach nur ein bisschen Prozent rechnen kann, von die Steigerung von 5 auf 6% sind 20%. Also das ist schon eine ganz schöne Menge, die du da gerade angesprochen hast. Also das ist schon sehr alarmierend. Und das sollte wirklich jeder mal machen lassen, diesen Wert sich einfach testen zu lassen. Der gibt halt den Aufschluss über den durchschnittlichen Blutzuckerwert der letzten 8 bis 12 Wochen. Also man kann da halt schon wirklich 2 bis 3 Monate zurückschauen und kann gucken, wie sich da seine Ernährung auch entsprechend verändert hat, ne? Und da sollte jeder mal reinschauen.
Ja, vielleicht
Ja,
auch
ihr.
hier nochmal eine Ergänzung. Ganz wichtig. 80% aller Infarktpatienten haben einen metabolischen Hintergrund. Dann sind wir wieder beim Milieu. Wenn wir ein prädiabetisches Milieu haben, dann ist die Herz-Kreislauf-Erkrankung praktisch vor der Tür. Die baut sich genauso parallel auf, wie sich dann auch der Typ-2-Diabetes dann immer mehr weiter ausdifferenziert oder entwickelt. Und da hängt eben wahnsinnig viel dran. Und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch der Killer Nummer eins. Ja, das sei hier an der Stelle auch nochmal gesagt. Ja. Und den können wir, ja, ich will nicht sagen 100% vermeiden, aber den können wir in hohen Prozentsätzen können wir den absolut vermeiden, das Risiko dramatisch senken, wenn wir den Prädiabetes abbauen.
Ja, gut. Jens, was gibt's denn sonst noch? Was können wir denn sonst noch tun? Wir haben gerade gesagt, okay, den Langzeitblutzuckerwert HbA1c mal messen. Aber was gibt's noch so, um das mal ein bisschen für sich selber zu kontrollieren, um sich da ein bisschen zu regulieren, um sich mal einzuschätzen, um auch mal zu sehen, vielleicht zu sehen, ja, wie reagiere ich denn auf die ein oder andere Nahrung? Was gibt's denn da noch?
Ja, es gibt ja viele Marker, die man präventivmedizinisch jetzt mal und beleuchten könnte. Also vielleicht noch zwei zum Abschluss. Der eine ist der sogenannte HOMA-Index. Das ist eine Berechnungsmethode vom Labor, dafür brauche ich aber den Insulinwert. Und das ist so ein bisschen auch part of the problem, denn der Insulinwert wird eigentlich normalerweise nie gemessen. Man misst dann nüchtern Blutzucker oder macht einen oralen Glukosetoleranztest, aber viel schlauer wäre es eigentlich frühzeitig Insulin zu messen, das im Verhältnis zu setzen zu Glukose. Und dann würde man einen Wert bekommen, der heißt HOMA-Index, Homeostatic Model Assessment übersetzt. Und der sagt uns viel darüber aus, inwieweit wir schon in einer Insulinresistenz stecken. Und die Insulinresistenz, die auf vielen Organen sozusagen wirkt, sorgt ja kompensatorisch dafür, dass wir versuchen, mehr Insulin zu produzieren, um diese Resistenz gegen dieses Hormon sozusagen auszugleichen. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse denkt, ja, ich muss jetzt mehr Hormon produzieren, damit überhaupt noch ein Effekt am Insulinrezeptor entsteht. Und das kann dann durchaus eben auch eine ganz lange Zeit auch so anhalten, so eine latente Insulinresistenz, die eben latent auch dazu führt, dass wir viel zu viel Insulin eigentlich produzieren als Kompensationseffekt. Und das kann man frühzeitig erkennen, wenn man den HOMA-Index nehmen würde. Eine weitere Option, die jeder im Prinzip hat, der mal so ein paar Euros investieren möchte in seine Gesundheit, der schnappt sich einfach mal aus der Apotheke so ein Glukosemonitoring-System. So ein Freestyle Libre, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt nicht so allzu viele Firmen, die herstellen. Klebt man sich dann auf den Trizeps, da ist so eine kleine Mininadel in der Haut und die merkt man aber auch nicht. Und dann kann man mit einer App, und das funktioniert wunderbar, da kann man die App dann dranhalten, beziehungsweise das Smartphone dranhalten. Du kannst halt kontinuierlich deine Blutglucose messen. Und wir konnten ja früher, wir haben früher bei uns im Seminar, haben wir immer Blutzucker über den Tag verteilt, haben wir immer den Blutzucker gemessen, dann haben wir so Interventionen gemacht, Krafttrainingsinterventionen oder wir haben die Leute mal auf dem Laufband gestellt und haben einfach mal geguckt, was in den Blutgefäßen passiert. Heute ist das ja viel einfacher. Du klebst dir einfach dieses Ding drauf, dieses Glukosemonitoring und kannst dann praktisch jede Zeit erkennen, wie dein Blutzuckerspiegel ist. Und das ist insofern spannend, weil das empfehle ich eigentlich jedem, der sich damit beschäftigt, der mal wirklich was für sich tun will, mal so ein Insight zu bekommen über das, was mit meinen Blutgefäßen passiert, zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Nahrung aufnehme. Ja, also wenn ich eine komplexe Mahlzeit aufnehme oder ich trinke eine Cola oder ich esse mal ein weißes Brötchen und dann mal zu schauen, was da eigentlich passiert, weil dann bekommt man es ja direkt als Biofeedback sozusagen schwarz auf weiß. Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten, wie wir sozusagen mit gewissen Hacks dafür sorgen können, dass der Blutzuckerspiegel eben nicht zu stark ansteigt, dass der eben nicht unter die Decke schießt, sondern sich moderat verhält. Ich will mal so zwei Hacks nennen hier zum Abschluss, wo jeder mal mit anfangen könnte. Es gibt eine schöne Methode, die wir mit Apfelessig machen, indem man vor einer Mahlzeit einfach einen Teelöffel Apfelessig isst und das mal vergleicht, vorher, nachher, und dann sieht man, dass mit dem Apfelessig der Blutzuckerspiegel deutlich weniger ansteigt. Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei wäre, wenn man sich so einen Teller vorstellt mit ein bisschen Gemüse und ein bisschen Sättigungsbeilage, vielleicht eine Kartoffel und dazu noch ein bisschen, keine Ahnung, der eine vielleicht Fleisch, der andere hat vielleicht noch ein bisschen mehr Gemüse. Dann erst das Gemüse zu essen, was ja auch Kohlenhydrate sind, ja, aber Kohlenhydrate eben mit sehr viel Ballaststoffen und dann danach isst man dann die Sättigungsbeilage und das macht man auch wieder im Vorher-Nachher. In der ersten Mahlzeit isst man dann die Kartoffeln zuerst und dann das Gemüse und beim nächsten Mal isst man dann das Gemüse und dann die Kartoffeln. Also genau umgedreht. Und dann sieht man, dass du eine komplett andere Blutzuckerauslenkung bekommst. Und das ist spannend. Da kann man auch mal eine Weile mit rumspielen, mal ein bisschen experimentieren und man lernt sehr viel dadurch. Ja, auch wenn man eben nicht wie wir beide uns für Gesundheit interessieren, wenn man nicht aus dem Fach kommt, wenn man nicht die Fachexpertise hat und so weiter. Braucht man alles nicht, weil man sieht es ja hier schwarz auf weiß. Ja? Und das ist ein sehr, sehr gutes Biofeedback-Tool.
Also zwei Ergänzungen dazu von mir noch. Ich habe es auch schon mal ausprobiert mit so einem mit dieser kontinuierlichen Glukosemessung. Das ist wirklich super handelbar. Einziger Punkt, den ich empfehlen würde, wenn jemand auch Sport treibt und sowas, die sind wasserdicht, diese Messsensoren. Aber es gibt so ein Pflaster, das man sich dann auch drüber kleben kann. Gerade wenn man schwimmen geht oder intensiv läuft oder sowas, damit die sich nicht lösen, dass man da noch ein Pflaster drüber klebt. Da gibt es so spezielle Pflaster, die kriegt man auch direkt mitgeliefert in der Apotheke. Das ist gar kein Problem. Und was der Jens sagt, das ist wirklich super, gerade beim Essen mal zu schauen, zuerst die Ballaststoffe zu essen und dann die Fette und dann die Kohlenhydrate hinterher. Und da gibt es Untersuchungen, diese Vermeidung von Glukosespitzen, also das nach oben Schießen des Blutzuckers. Mit so einer Ernährung, wie der Jens sie gerade genannt hat, gibt es Untersuchungen, dass dadurch 73% dieser Glukosespitzen verringert werden und man eine flachere Glukosekurve, Anstieg und wieder Abfall hat. Also darauf mal achten. Ja. Ansonsten denke ich mal noch mal ganz kurz an die Andrea. Vielen Dank für das Thema, das du uns gegeben hast. Ich hoffe, du konntest, du hast geschrieben, du hast dich schon viel informiert darüber. Ich hoffe, du konntest trotzdem noch ein bisschen was Neues von uns mitnehmen. Für alle anderen denke ich auch, dass wir da, bin ich davon überzeugt, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten und euch einiges an die Hand geben konnten zu dem Thema. Vielen Dank an der Stelle an euch fürs Zuhören. Jens, vielen Dank mal wieder an dich, wie immer, super vorbereitet. Vielen Dank für deine Expertise, die du uns hier immer zur Verfügung stellst. Vielen Dank, wie gesagt, an euch da draußen. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao und tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.